Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Studio Talk. Heute wieder in der Kategorie Leute, die etwas tun. Ich freue mich sehr, heute hier zu haben, nach über 8 Stunden Autofahrt aus Österreich, die Diplom-Informatikerin, Friedensaktivistin und Selbstversorgerin Andrea Drescher.
Ich grüße dich. Ich bin auch froh, angekommen zu sein, dass es sich noch ausging mit der Zeit.
Ja, war so ziemlich die ungünstigste. Der ungünstigste Anreisetag, ne?
Ja, aber es war ein Stau auf der Autobahn und es hieß 5 Stunden. Und dann hat die Polizei Gnade vor Recht ergehen und uns gegen zu Geisterfahrern gemacht.
Immerhin. Du hast ein schönes Buch geschrieben, Wir sind Frieden, was übrigens bei uns auch im Nuviso-Shop erhältlich ist. Und ich habe es mit sehr großem Interesse gelesen, weil man sagt ja immer, die Friedensbewegung, ach, das sind irgendwelche Spinner, Verschwörungstheoretiker, möglicherweise alle rechts. Und jetzt habe ich hier, also es sind sozusagen porträtiert 37 verschiedene Größen aus der Bewegung, aber auch einfache Friedensaktivisten. Ich würde gerne erst mal wissen, wie kommt man denn erst mal dazu, so ein Buch zu schreiben?
Also die Idee geht auf ein Projekt von vor 2 Jahren zurück und die Artikelserie Wir sind Frieden in Free 21. Es fing da an, dass ich bin ja auch bei Free 21 so ein bisschen aktiv und dann hörte ich von anderen Leuten, die Artikel sind immer negativ und es zeigt keine Lösungen auf. Und dann hatte ich so eine Idee, ich interview mal ein paar Aktivisten, die was tun und damit auch Lösungen aufzeigen. Und so ist dann in Free 21 eine kleine Serie entstanden. Mhm. Und das ist so der Ursprung für das Buch. Und die Idee für den Rest des Buchs war eigentlich, ich kann nicht mehr hören, ich kann als Einzelner ja eh nichts tun. Und das ist genau mein Ansatz. Ich denke, wenn wir Einzelne alle was tun, dann ist schon viel getan. Also dieser Spruch, wenn 1000 kleine Leute an 1000 kleinen Orten 1000 kleine Dinge tun, dann hat man was Großes bewegt. Ja, aber viele Leute sagen, ich kann ja nichts tun. Und wie kann man jemandem vermitteln, dass er was tun kann? Indem man ihm zeigt, schau, der tut das und der tut das und die tut das und die tut das. Und das aus einem möglichst breiten Spektrum von Menschen. Mhm. Also es sind eben fast keine Größen. Also ich habe schon gehört, dass ich die Promis nicht interviewt habe. Nein, habe ich bewusst nicht gemacht. Ich habe ganz bewusst Leute wie, ja vielleicht nicht du bist schon ziemlich bekannt, aber du und ich, der Mensch auf der Straße, der was für den Frieden tut, interviewt. Also ganz normale Leute, die ich von den Mahnwachen kenne, die ich aus Facebook kenne, die ich aus Rammstein kenne oder vom Bilderberg-Treffen, die ich da irgendwann mal kennengelernt habe, gefragt habe, hast du Lust auf ein Interview, machst du mit? Ja.
Und eine Erkenntnis, die ich hatte beim Lesen, war, dass so gut wie alle eine Sache gemeinsam zu haben scheinen, sie versuchen nachhaltig zu leben, zu wirtschaften, ihren Konsum einzuschränken und auch die ersten Seiten des Buches widmen sich diesem Bereich. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie lebst du denn selbst in Österreich?
Wie lebe ich selbst? Ich lebe in einem ehemaligen Wochenendhäuschen, ich sage immer eine Hightech-Holzhütte, weil das ist ein Holzhaus aus dem 60er Jahren, Wochenendhaus mit so dünnen Wänden. Das Gute ist, wenn da einer raucht, am nächsten Tag kriege ich es nicht mehr, weil es geht einfach durch die Wand raus. Aha. Und auf dem Dach habe ich eine Photovoltaikanlage und im Keller 25 kW Batterien. Brunnen ist Hausbrunnen, Wasserversorgung ist mit dem Brunnen. Und mit heuer, also mit diesem Jahr, bin ich auf mein 17. Hochbeet gekommen, Marke Palettenbau. Mhm. Und also was Obst und Gemüse angeht, bin ich weitestgehend aus meinem eigenen Garten versorgt. Und was ich nicht habe, haben freundliche Nachbarn. Also ich habe keinen Apfelbaum, aber da muss ich mich bei Nachbarn nur bücken. Ich wohne am Wald, am Waldrand, irgendwie 3 Kilometer vom Dorf entfernt, unter Bauern. Also meine Nachbarn sind mehr oder weniger alles Bauern.
Und die Hochbeete, da hast du aber ein Gewächshaus, oder?
Ein Gewächshaus habe ich, ein kleines, aber wie gesagt, Hochbeete. Einfach Paletten zusammenschrauben, 4 Paletten sind ein Hochbeet. Mhm. mit Erde füllen und anpflanzen, weil ich habe es mit dem Rücken, also ein Selbstversorger mit einer kaputten Wirbelsäule passt ja eigentlich nicht gut zusammen, also habe ich alles in die Höhe getan, damit es Unkrautjäten eher so eine Zupfarbeit ist und nicht so eine
Finde ich clever,
tut
ja.
weh Arbeit.
Wäre auch für mich ganz
Ja.
gut,
Und
ja.
ich habe angefangen mit einem Hochbeet vor 10 Jahren und das ist dann so irgendwie nach und nach
Was
gewachsen.
baust du da alles an?
Falsche Frage, was baue ich nicht an?
Okay.
Eher. Also ich baue eigentlich inzwischen alles an, was man in unserer Region anbauen kann. Und was bei uns nicht reinpasst, steht im Gewächshaus. Also Aubergine steht im Gewächshaus, Okra steht im Gewächshaus. Tomaten, Paprika, Möhren, Karotten, Rauner, rote Beete, Blumenkohl, Grünkohl, Rotkohl, Weißkohl, Sauerkraut halt. Pff.
Jetzt ist
Name it,
ja.
ich hab's also angebaut. Kartoffeln
Und du bist auch Vegetarierin oder?
seit einem Jahr.
Ja, okay. Jetzt ist eine technische Frage noch. Die Alpenrepublik, da mag es ja im Winter hin und wieder recht frisch sein. Wie ja, lebt sich denn da in der Hütte mit so dünnen Wänden?
Im Sommer ein Traum, im Winter ein Albtraum. Ich habe allerdings eine Solaranlage auch am Dach.
Solarthermie oder?
Solarthermie.
Aha.
1000 Liter Pufferspeicher unten drin reingebaut. Also ich heiz halt. Aber die Heizkosten, die liegen jetzt so bei 800 Euro im Jahr mit Holzpellets. Also auch wieder nachhaltig.
Und du hast doch keine Stromrechnung oder wie?
Nee, ich habe inzwischen, geht es sich einigermaßen auf. Obwohl ich natürlich zukaufen muss im November, Dezember, also in den Schlechtwetter-Nebelphasen. Also wenn Nebel ist oder Schnee am Dach ist, dann nützt die beste PV nichts. Und wegen 2 kW jage ich niemanden aufs Dach Schneeschippen. Also das wäre ein bisschen nicht so zielführend. Also im Notfall, also wenn wirklich Stromausfall wäre, dann muss jemand aufs Dach. Aber wenn es, ich kriege Strom vom Energieversorger und speise meinen Überschuss ein. Und das geht sich für mich so aus, dass ich am Ende des Jahres immer ein bisschen was zurückbekomme. Also ich zahle 22 Cent, glaube ich, für die Kilowattstunde, die ich kaufe und bekomme 9 Cent für die Kilowattstunde, die ich einspeise. Shit happens. Aber es.
Also ja, ich sag mal dazu, warum wir uns darüber unterhalten und ich das frage, ist ja, weil du scheinst durchaus der Ansicht zu sein, und ich halte es auch nicht für von der Hand zu weisen, dass wenn man so lebt, selbstversorgt und autark ist, abhängig von großen Konzernen, von Konsumdruck, von dem Ganzen, dass das ungemein dem eine der Grundvoraussetzungen geradezu ist, um besser friedlich zu sein und sich ja frei von kapitalistischen Zwängen sozusagen für Frieden einzusetzen.
Also es hilft natürlich sehr, wenn man nicht auf viel Geld angewiesen ist. Ich habe das Glück, oder sagen wir mal, ich habe schon ziemlich viel in meinem Leben gearbeitet, habe den kapitalistischen Zwängen unterlegen, habe aber nie viel Wert auf Klamotten oder Schuhe oder sonst welchen Luxus gelegt, sondern brauche mein Geld auf die Bank getragen und habe das Häuschen bezahlt. So. Ich bin selbstständig, also mein Arbeitstag hat nie nach 8 Stunden geendet. Also die 70-Stunden-Woche war schon der Luxus. Also es ist was übrig geblieben, das habe ich investiert. Und wenn du ein Haus hast, ein Auto hast, ein Bett hast, ja, was brauchst du denn mehr?
Ein Boot.
Nee, das brauche ich schon mal nicht. Also ich brauche die Dinge, die ich zum Leben brauche. Also ohne Auto, da wo ich bin, 3 Kilometer bis ins Dorf, ist nicht so lustig. Ohne Photovoltaik muss auch bezahlt werden. Aber die Sachen sind da, also komme ich jetzt mit minimalem Geldverbrauch aus.
Super.
Und weil du gesagt hast, es ist die Voraussetzung. Nein, es ist nicht die Voraussetzung. Ich sage immer, jeder soll an seinem Platz das tun, was ihm möglich ist. Und ich kann nicht den Anspruch haben, man muss selbstversorgt und autark und nachhaltig leben, weil wenn ich mir Menschen in der Stadt angucke, die im Hochhaus im 7. Stock wohnen, die haben da keine Chance. Und wenn du mit diesem Maßstab angehst, jeder soll so leben wie ich, das geht nicht. Dann ist von vornherein ausgeschlossen, dass die was tun.
Naja, ich habe es vielleicht ein bisschen krass
Ja,
ausgedrückt. Ich
nur das ist mir
meinte,
aber
es ist
wirklich ein
ganz gut
Anliegen.
geeignet,
Du,
ja.
also, gerade hier in Leipzig wohnt jemand, der ist in einem Pflegeheim untergebracht und ist eigentlich bettlägerig. Was kann der tun? Eigentlich gar nichts. Aber er kann auf Facebook teilen. Also tut er damit etwas? Er könnte sich irgendwelche blöden Filme reinziehen. Nein, er teilt Postings, die ihm wichtig sind, die politisch wichtig sind, tut einen sehr viel wichtigeren Beitrag, als wenn er nur Katzenbilder posten würde. Und ich finde, das ist der wichtige Punkt, den man im Friedensaktivismus sich überlegen sollte. Es geht nicht darum, diese Maximalleistung zu tun. Darum habe ich eben bewusst die normalen Menschen interviewt und nicht den Ken Jebsen oder dich, die Bekannten. Mhm. Da sagt man ja eh, die können das ja eh. Aber dass ich, kleiner Mensch, der in der siebten, im siebten Stock wohnt, kann ja gar nichts tun. Nee, darum geht es nicht. Jeder kann im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas tun. Und das ist für mich der wesentliche Punkt. Ich habe mehr Möglichkeiten, aus welchen Gründen auch immer sie sich mir geboten haben. Das Leben ist, wie es ist. Ich werde mich nicht drüber beschweren und tue das, was mir möglich ist. Aber das ist nicht der Maßstab, den ich an andere setze. Und das darf man auch nicht, weil man sonst die Leute wieder, Menschen wieder entmutigt, finde ich.
Gibt es denn jetzt bei den 37 Friedensaktivisten eine rote Linie, etwas, was alle gemeinsam haben, wo man sagen kann, dass...
Ja. Sie kennen mich?
Okay, gut.
Oder ich kannte Sie? Okay. Das ist kein...
Es sind alles unterschiedliche Menschen, ja?
Es sind einfach völlig unterschiedliche Menschen.
Oder gibt es vielleicht eine gemeinsame politische Verortung, nein, bei denen auch nicht?
Nein, da geht es vom Mitte-Rechts, also ganz rechts außen ist nicht dabei. Weil mit ganz rechts außen will ich nichts zu tun haben. Das ist nicht mein Ding. Bei allem Gefühl für Meinungsfreiheit, das sind einfach Menschen, zu denen halte ich Abstand. Aber von ziemlich weit links bis, also im klassischen System gedacht, wenn man so diesen Links-Rechts-Schemata noch denkt, von ziemlich weit links bis ziemlich weit rechts, aber eben nicht ganz rechts, ist so ziemlich alles dabei. Von vergleichsweise jung bis eher alt ist mit dabei, von relativ jung in der Friedensbewegung aktiv bis, ja, die Fee Strifler ist wohl die bekannteste als alte Aktivistin, die in den 70er Jahren schon auf der Straße war, ist Mann, Frau, intellektuell, einfacher gestrickt. Es ist wirklich, was sie gemeinsam haben, Teil eines breiten Spektrums der Gesellschaft zu sein. Vielleicht ist das die Gemeinsamkeit. Mhm. Was natürlich, wie gesagt, der Faktor ist, ich kenne die Leute. Die ersten Interviews habe ich natürlich mit Menschen geführt, die ich persönlich kannte, weil schwierig genug. Die anderen habe ich dann auf Facebook kennengelernt oder es waren Kontakte, die ich über Facebook kannte, habe ich mal gefragt, hast du Lust? Dann haben wir telefoniert. Ja, das war dann schon schwieriger. Und sonst ist keine Gemeinsamkeit. Vielleicht, ja, was du sagst, die Bewusstheit für Nachhaltigkeit, die Bewusstheit, im eigenen was verändern zu müssen. Das ist vielleicht das, was die Menschen verbindet, dass ich nicht sagen darf, der Politiker muss was für mich ändern. Also so diesen Aspekt der Eigenverantwortlichkeit, der ist, glaube ich, den Menschen gemein. Ja, aber sonst wüsste ich nichts von, was wirklich gemein ist.
Ja, es ist jetzt im Prinzip alles dabei, vom Rentner über den ehemaligen Berufssoldaten bis zum Diplom-Ingenieur.
Hartz-IVler.
Hartz-IVer auch, ja. Also es ist ja meistens so, dass jemand in der Friedensbewegung immer einen Aha-Moment hatte, einen auslösenden Reiz, ab dem Moment er sich selbst als Friedensbewegter eingeschätzt hat. Warst du schon immer Teil der Friedensbewegung oder hast du erst mal ganz normal gelebt und bist irgendwann auf die Idee gekommen, so nicht?
Also normal war ich, glaube ich, nie.
Das glaube ich sofort.
Ich habe mit, keine Ahnung, 12, 13 angefangen, mich politisch zu engagieren. Habe dann bei uns im Dorf, oder Dorf ist das ja nicht, wenn ich jetzt an Dorf denke, bei uns in der Region bei den Grünen mich mit eingebracht, was damals noch nicht, die Grünen gab es noch nicht, damals gab es die grüne Liste Umweltschutz in Hessen, da war ich aktiv, war dann in den Gründungsparteitagen der Grünen mit dabei für Europawahl und Bundestagswahl und habe dann irgendwo gemerkt, nee, das ist es nicht. Also Parteiarbeit, als damals schon, das war, oh Gott, 70er Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, da wurde auf den Gründungsparteitagen um Listenplätze gedealt. Und da habe ich gewusst, das ist nicht so wirklich meins. Also ich war aktiv, ja, in der Anti-AKW-Bewegung und na klar, und habe in den 80er Jahren Volkszählungs boykottiert und diese Sachen war ich aktiv.
Und speziell Friedens
Ja, du,
mäßig.
natürlich, damals NATO-Nachrüstung, SS-20, das war auch damals bei uns ein Thema. Ich hatte das große Glück, dem Joe Weizenbaum kennenlernen zu dürfen in den USA, am MIT, der ja in der Friedensbewegung damals sehr aktiv war und ein führender Kopf, was diese Star Wars, Anti-Star Wars-Bewegung, Star Wars, SDI, Strategic Defense Initiative, die damals unter Ronald Reagan war. Da waren wir auch ziemlich aktiv dagegen. Es gab eine Bewegung bei mir an der Uni, Informatiker für den Frieden. Und im Rahmen dieser Aktion habe ich damals an der Uni schon mal eine Studienarbeit geschrieben und war dann am Massachusetts Institute of Technology aus verrückten Gründen, bin bei Joe Weizen. Ich habe dann gesehen, ach, hier ist Josef Weizenbaum, hat das sein Büro, habe angeklopft. Er war da und wir haben 2 Stunden geredet. Ah, das war natürlich also das Erlebnis, also wenn du so einen klugen Kopf mal sprichst. Aber irgendwie hat mich das dann mit den Grünen sehr ernüchtert und organisiert war ich nie wieder in irgendeiner Bewegung. Aber das Thema bleibt aber natürlich hängen. Und ich sehe mich, ja, mit 12, 13 habe ich mich mit einem antifaschistischen Thema beschäftigt. Und darum, da kannst du gar nicht irgendwie ganz raus, aus der Friedensbewegung.
Was ist so, was kann man im Allgemeinen sagen? Gibt es den Aha-Effekt bei den porträtierten Leuten im Buch? Ja, kannst du vielleicht zwei, drei Beispiele nennen?
Ich möchte die Monika nennen, die ist bei mir aus der Gegend,
Monika Wiener.
Monika Eichhorn. Sie hat zu der Zeit, als ich sie interviewt habe, als Putzfrau gearbeitet. Die ist eigentlich in die Friedensbewegung reingekommen durch ihren Mann. Er ist Afrikaner, Schwarzafrikaner. Und hat sie einmal mitbekommen, was es bedeutet,
Aus Guinea, ne?
als Asylant in Österreich zu leben und was das, also als Asylbewerber in dem Fall, was es bedeutet, als Schwarzer, darf man ja auch wieder nicht sagen. People of Color, keine Ahnung, was man heute noch sagen darf. Also
Bei mir darf man das sagen, ja.
als Afrikaner, was das für die Menschen bedeutet. Das war der eine Aspekt. Der zweite Aspekt war dann aber wesentlichen, dass er ihr aus Afrika andere Sachen erzählt hat, als sie in unseren Medien gehört hat. Und das war so ein Ups, wie kann das sein? Effekt für sie. Warum erzählen die Medien was anderes, als mir mein Lebensgefährte erzählt, der es eigentlich weiß, weil er von dort kommt? Das war so ein Aufwacheffekt. Der klassische Aufwacheffekt für viele war natürlich 9/11. Das war so, zieht sich ein bisschen durch. Für manche waren es auch die Ereignisse rund um die Ukraine. Was da passiert ist, dass da irgendwas gar nicht stimmt, das hat einige Leute auf die Straße gebracht. Eine weitere Person, die mir sehr, ich sag mal, ja, denn auch einen anderen als den klassischen Zugang hat, ist der Markus, der als ehemaliger, wirklich überzeugter Bundeswehrsoldat im Bosnienkrieg, also Ex-Jugoslawien im Kriegseinsatz war und da mehrere Einsätze mit der, schlag
Ja,
mich jetzt tot,
UN-Truppe,
UN-Truppen,
irgendwas,
UFOR, AFOR, keine Ahnung,
ja.
ich weiß das jetzt nicht auswendig, mit diesen organisierten Einsätze gefahren ist und da auch wiederum aus der Diskrepanz der eigenen Wahrnehmung und der Diskrepanz dessen, was er wieder in den Nachrichten hört, feststellen musste, Apps, da stimmt was nicht. Also
Gerade er, der ehemalige Bundeswehrsoldat, hatte 10 Jahre gedient, ne?
ja.
Hat auch ja in deinem Buch gesagt, er gab ganz große Unterschiede zwischen dem, was ihm von seinen Vorgesetzten erzählt wurde, wie so die offizielle Linie war, und dem, was die Leute vor Ort gesagt haben, wann immer man sich mit der einen oder der anderen Gruppe, die sich bekriegt haben, unterhalten hat, war immer, dass immer alle gesagt haben, die anderen waren schuld. Es hat keiner selbst den Krieg angefangen, ja, sondern immer war der andere schuld. Und er hat festgestellt, dass das massiv aus dem Ausland angeheizt wurde damals, ja.
Also das war, es ist dann die zweite Person, die ich vielleicht explizit nennen und der vielleicht ja mein Lieblingsaktivisten, also Lieblingsaktivist ist jetzt ganz blöd, aber der Rainer Künstler oder Rüdiger oder wie er wirklich Rainer Grosch, Gwosch, den habe ich übers Internet kennengelernt, ein ehemaliger Hausbesetzer, Obdachloser, der aus der richtigen Hardcore-Szene kommt, der sich jetzt für Obdachlose einsetzt, der versucht, Brücken zu bauen zwischen links und rechts, dem Frieden wirklich ein Anliegen ist. Und ich meine, er hat ein ganz anderes Leben gehabt als ich, vom Herkunft her. Und also er hat wirklich ziemlich viel Scheiß in seinem Leben erlebt. Und wenn ich dann sehe, wie oft wir ähnliche Dinge denken, finde ich das einfach nur erfreulich und faszinierend und toll. Und er engagiert sich halt in Berlin für Obdachlose und macht da die Obdachlosenhilfe am Alex. Und wurde auch schon als Rechte angepisst von irgendwelchen Antifanten. Also, ja.
Interessant ist noch, dass mehrere Leute beschrieben haben, dass sie auch ja, behindert werden in ihrer Publikationstätigkeit in den sozialen Medien, bei Facebook. Immer mal schnell eine 3-tägige Sperre gibt es ganz rasch. Erlebst du das auch selbst?
Nein, ich bin ganz brav, ich bin so sachlich und
Wo man wirklich nichts dagegen sagen kann,
also
ne?
wenn ich eine Sperre kriege, dann wird es wirklich schwierig, weil ich versuche mich wirklich ganz korrekt zu verhalten, das immer schön korrekt, ich meine ab und zu mal ein bisschen polemisch, ironisch, aber ich versuche niemals in irgendwie aggressive Töne zu verfallen. Was ich merke und was ich jetzt mehrfach schon systematisch beobachtet habe, dass ich, wie sagt man, Shadow gebannt bin.
Was ist
Shadow
das?
Banning. Also das ist die, dass Sachen, die ich poste, von anderen gar nicht gesehen werden. Ja, also dass die einfach nicht mehr angezeigt werden. Also Shadow in den Schatten gestellt.
Ja.
Und ganz klar passiert das immer wieder mit YouTube-Links. Also interessante Sachen, wenn sie gepostet werden, die werden einfach nicht angezeigt. Ja. Was ich häufig schon erlebt habe, wenn ich ein YouTube-Video poste, dass es niemand liked. Und man kennt ja so seine Kontakte. Du weißt, wer dich, wo. Ich lese bei bestimmten Leuten mit, die lesen bei dir mit, das ist einfach was Normales. Und dann, hä, da kommt keinerlei Rückmeldung, kommt nix. Und dann schreibe ich das Ganze als Textmessage und verpacke den Link in den ersten Kommentar. Und wie gesagt, innerhalb, keine Ahnung, 5 Minuten kommen die ersten Likes. Also solche Sachen beobachte ich in Facebook schon seit einiger Zeit.
Tja, da sieht man nicht so richtig durch, ne? Wie die ihre Algorithmen gestaltet haben. Auch bei YouTube ist es vollkommen alles ganz finster. Ja, wir haben jetzt auch auf unserem Kanal feststellen müssen, dass wir auch gar nicht mehr wirklich angezeigt werden. So, man kann dagegen nichts tun, ne? Es sind halt private Betreiber und die machen eben, was sie wollen, ne?
Ich meine, ich habe sehr gezielt, ich meine, wie soll ich das ausdrücken? Ich habe in meiner Facebook-Freunde, ich bin auf Facebook nur aus politischen Gründen. Ich habe zwar inzwischen auch viele private Kontakte, also in Facebook auch dort eine Beziehung aufgebaut, aber meine ursprüngliche Intention, ich bin erst seit 2013 auf Facebook. Nur aus politischen Gründen. Ich habe es vorher komplett abgelehnt und habe dann gesagt, okay, ich will politisch was tun. dann nutze ich halt den Mechanismus. Und Facebook hat mit mir so ein bisschen Schwierigkeiten, mir den Filter zu eng zu machen, weil ich habe von marxistisch-stalinistisch links bis NPD alles in meiner Freundesliste. Da bin ich gnadenlos. Ich meine,
NPD, ja.
ja, NPD auch. Also da, ich kann meinen Filter nur breit machen, wenn ich wirklich ein breites Spektrum an Kontakten habe. Das heißt ja auch, ich lese ein breites Spektrum an Kontakten. Und ganz ehrlich, marxistisch-stalinistisch links, links liest sich für mich genauso unmöglich wie NPD. So von meinem Gefühl her. Mit dem einen möchte ich auch nicht so viel zu tun haben, weil das ist mir dann alles doch zu dogmatisch. Aber dadurch habe ich ein sehr breites Spektrum an, sehe ich ein sehr breites Spektrum und die Algorithmen greifen nicht so gut. Also die dort, wo technologisch gefiltert wird, haben sie ein bisschen Schwierigkeiten, bei mir die Filter anzusetzen. Weil AfD sowieso und Linke und das Normalos und es ist alles mit dabei. Ich habe Leute, der Assad-Regierung sehr kritisch gegenüberstehen. Ich habe glühende Anhänger der Assad-Regierung. Ich habe Gegner der Ukraine, also Gegner des Donbass in der Kontaktliste. Ich habe natürlich viele Befürworter des Donbass in der Kontaktliste. Dann haben die Algorithmen es schwerer. Man
Hast
muss.
du vielleicht auch mal festgestellt, dass wenn du was postest, dass dann das YouTube, Facebook sagt, das ist Spam oder kann nicht gepostet werden, weil zum Beispiel, wenn du
Zwei,
jetzt.
dreimal ist es mir passiert.
Ha.
Aber
Also ich stelle das immer mal fest. Ich wollte zum Beispiel von Veterans Today, diese
ja.
Veteranen-Webseite, einen Artikel posten. Das ist ja die Organisation für Veteranen, die im Krieg waren in den USA, ist als Spam eingestuft, wird einfach nicht aufgenommen. Unerhört,
Es
finde ich
gibt
das.
einzelne Seiten, aber das liegt nicht daran, dass du oder ich derjenige bist, sondern die Seite ist, da ist einfach die
Die sind
Linkkontrolle. Es hängt
grundsätzlich.
an den Links. Die liegen bereits auf der Shitliste. Das liegt aber nicht an uns, sondern es liegt an demjenigen, den oder was wir posten wollen. Ja.
Ja, ich bin selbst jetzt auch noch nicht geblockt worden. Also,
Du bist ja auch sehr schön sachlich immer.
naja, weiß ich nicht. Letztens habe ich, als Trump gefordert hat, er will jetzt eine Weltraumtruppe auch noch, habe ich, glaube ich, gefordert, oder ein Stoßgebet: Herr, lass einen Blitz vom Himmel herniederfahren, einen tödlichen. Und es
Ist jetzt nicht
war so.
sonderlich friedlich, aber
Es hat mich überwältigt. Ich konnte nicht
ja,
anders,
ab
ja.
und zu habe ich auch mal einen Wutanfall, aber den zensiere ich, da zensiere ich mich bewusst selber. Also das will ich einfach mir nicht die Blöße geben. Ich will keinem anderen die Blöße geben, mir da an Karren fahren zu können.
Es gibt jetzt in dem Buch mehrere Menschen, die sich mit Medien speziell beschäftigen. Die also, ja, zum Beispiel Madeleine, Monique, aber auch der Klaus Schreiner. Ja, der Letztere hat ja so zum Beispiel mit dem ORF einige, ich sag mal, Tänze durchgeführt. Wie Stichwort Massenmedien. Lohnt es sich denn als Friedensaktivist, sich mit den Massenmedien zu befassen oder zu versuchen, mit denen irgendwie ins Benehmen zu kommen, wenn die Bewegung selbst in den Mainstream-Medien gar nicht wirklich repräsentiert ist?
Also den Kampf, der Klaus führt, da müsstest du ihn fragen. Er ist ein. Also die Tiroler gelten in Österreich als Sturköpfe.
Aha.
Das ist so klassische, da gibt es so eine gewisse Mentalität. Den Kampf würde ich nicht führen. Der wäre mir zu mühsam. Ich denke, man muss sich unbedingt mit den Massenmedien beschäftigen, denn man muss wissen, was rennt. Also ich sage ja genauso, wie ich mein Spektrum politisch links, rechts, pro, kontra breit wähle, muss ich natürlich auch Mainstream lesen, weil ich muss ja wissen, was die Mehrheit liest. Wenn ich nicht weiß, womit anderen, Entschuldigung, ins Hirn geschissen wird, anders kann ich das zum Teil ja nicht mehr ausdrücken, dann weiß ich ja nicht, wie sie manipuliert wurden. Und in manchen Aspekten ist das ja wirklich sowas wie offensichtliche Manipulation, dass ich gar nicht mehr weiß, wie man damit umgehen soll. Aber der schnelle Beobachter, die schnelle Nachricht, wo das Radio tagsüber 100 Mal die gleiche Message bringt, es brennt sich ins Hirn, ohne dass man es wirklich aufnimmt. Und am Ende des Tages weißt du gar nicht, dass du da irgendeine Message ins Hirn gepopelt bekommen hast. Und wenn du nicht weißt, was im Mainstream rennt, dann weißt du nicht, womit die Menschen indoktriniert worden sind. Ja, und darauf finde ich, braucht man schon Antworten. Der nächste Punkt ist, wenn mir ein Thema am Herzen liegt, versuche ich immer, möglichst einen Artikel zu finden, der in einem Mainstream-Umfeld liegt.
Qualitätsmedien.
In einem Qualitätsmedium. Ich meine, man findet die Themen auch in den Mainstream-Medien, meistens auf Seite 37 so groß. Also in den freien Medien, Alternativmedien, whatsoever, wird es so platziert und im Mainstream findest du es so. Und um mir ein Quellenbashing zu ersparen, weil es ist ja gerne gemacht, steht in RT, RT ist eh rechts und Russenpropaganda. Okay, wenn ich was in RT lese, dann schaue ich nach, gibt es irgendwo im Kleingedruckten bei wem anders genau diese Informationen auch. Dann suche ich mir das und poste dann das Kleingedruckte von, keine Ahnung, Leipziger Tageblatt oder
Volkszeitung.
Leipziger Volkszeitung. Manchmal steht es dann eben da auch drin. Und dann kann mir keiner kommen, war jetzt Russenpropaganda, weil ich poste ja Mainstream. Insofern, man darf den Mainstream meiner Ansicht nach nicht außer Acht lassen. Und manchmal gibt es sogar auch gute Artikel. Also es gibt ja auch dort gute Journalisten. Nur man lässt es meiner Ansicht nach nicht so arbeiten, wie sie es gerne täten.
Es sind jetzt in dem Buch auch mehrere Leute, die bei Free 21 arbeiten, wie du ja auch, ne? Du schreibst ja auch selbst Artikel da. Kannst du vielleicht mal dieses Projekt an sich nochmal schildern für die Leute, die es noch nicht kennen?
Free 21 steht für Power to the Paper. Das Internet auf Papier gebracht. Die Möglichkeit, Informationen seriös recherchiert unter Angabe von Quellen ausdrucken zu können, war die Idee, die Tommy Hansen vor, keine Ahnung, 3 Jahren, 4 Jahren hatte. Er hat die Idee vorgestellt bei CanFM in einem Interview auf die berühmte Wiese in Dänemark. Und das hat ziemlich viele Leute, wow, tolle Idee. Und kurz danach, so ein halbes Jahr später, war die erste Ausgabe dann schon fertig. Und Lukas Puchalski, der auch in dem Buch vorgestellt wird, hat die aufgegriffen und hat gesagt, naja, nur als PDF verteilt ist das jetzt auch nicht das Optimum. Und hat sich dann überlegt, wie er das Ganze in der Form einer Vertriebsfirma auf den Markt bringt. Also gut recherchierte Texte mit Quellen belegt, nachrecherchiert innerhalb des Redaktionsteams, des Researcher-Teams von Free 21, sauber gelayoutet, dass sie auch den Leser einigermaßen ansprechen. Und das Ganze in eine Zeitung gebracht, die alle 2 Monate erscheint, mit einem ausgesprochen kreativen Abo-Konzept. Zahl 1 kriegt 10. Ein Heft, man bekommt mit seinem Abo, das 10 € kostet, bekommt man 10 Hefte und kann diese Hefte dann entweder beim Zahnarzt oder bei der Friseurin liegen lassen oder im Freundeskreis verteilen oder sonst was machen. Man kriegt die Informationen auf Papier. Und es gibt eben Menschen, die einfach mal sagen, was auf Papier steht, ist ja per se mal seriöser als das, was im Netz steht. Und in vielerlei Hinsicht, es ist ja auch in den alternativen oder freien Medien steht ein Haufen Mist. Insofern,
Ja, es ist statischer einfach, ne? Man kann sagen, ich habe hier den Zettel, da stehen die Quellen drauf, den packe ich mir ein und dann schaue ich nochmal nach. Und beim Browserfenster, wenn ich das zugemacht habe, dann ist weg.
ja, nicht nur das. Ich meine, HTML-Seiten lassen sich im Nachhinein ändern
Ja,
und
klar.
wenn man nicht gerade webarchive.org kennt, wo man alte Webseiten noch findet, dann findet man alte Stände nicht mehr. Und dann denkst du dir, habe ich das so gelesen? Und du findest auf einmal Informationen nicht mehr. Und das habe ich schon mehrfach erlebt, dass
Ja, das macht es auch bei
Artikel
ARD und ZDF selbst immer.
regelmäßig geändert werden, überarbeitet werden, redigiert werden. Und zwar nicht, indem gekennzeichnet wird, dass sie redigiert wurden, sondern es wird einfach umgeschrieben. Und das, was mal auf Papier gebracht ist, kann man nicht mehr umschreiben. Und das ist ein weiterer Aspekt, der hinter Free 21 steht. Ansonsten sind das ist ein reines Ehrenamtprojekt, wo mehr oder weniger alle sich da einbringen im Rahmen ihrer Freizeit.
Was möchtest du mit deinem Buch erreichen?
Ja, das Buch hat drei Ziele. Also am Anfang hat es zwei, jetzt hat es drei, weil ich weiß, dass es das auch hat. Das erste Ziel war eben, Menschen Lösungen aufzuzeigen, was sie als Einzelner tun können. Um hinterher nicht mehr die Ausrede zu haben, ich kann ja nichts tun, ich bin ja nur ein Einzelner. Eben jeder aus einem breiten Spektrum an Lösungen machen, Dingen, die man tun kann, und sei es beten für den Frieden. Jeder tut das, was er soll, was er kann. Jeder in seinen Möglichkeiten kann damit anfangen. Das ist der erste Aspekt gewesen. Der zweite Aspekt, nämlich den ich überraschenderweise festgestellt habe, er macht Friedensaktivisten Mut, ich bin nicht allein. Weil man liest von anderen, die genauso denken. Und vielen geht es ja so, dass sie in ihrem normalen, privaten Umfeld sich ein bisschen allein fühlen, weil man ist ja schon eine Spaßbremse, wenn man sagt, im Donbass wird geschossen. Aha. Du redest ständig über Krieg. Was hat denn der Donbass mit mir zu tun? Mir geht's gut, die Sonne scheint, ich gehe jetzt shoppen. Also man ist ja Spaßbremse, wenn man sich mit solch unangenehmen Themen beschäftigt. Das heißt, entweder wenn man nicht das Glück hat, entsprechendes Umfeld zu haben, wo man sich austauschen kann, ist man ein bisschen frustriert. Und dieses Gefühl, nicht allein zu sein, hat mir jemand anders erzählt, als sie das Buch las. Es gibt andere, die so denken, es gibt andere, die so fühlen, es gibt andere, die. Also das ist der zweite Aspekt.
Bisschen der Mahnwacheneffekt
Der
auch, ne?
Mahnwacheneffekt, genau. Aber wie gesagt, der war nicht beabsichtigt, der hat sich nur
Ist klar.
als Effekt rausgestellt. Und der zweite Effekt. Ursprünglich zweiter Grund war, ich bin 2014 mit den Mahnwachen wieder auf die Straße gegangen wegen der Donbass-Entwicklung, weil das, was in der Ukraine passiert ist, der absehbare Krieg, das war für mich einfach der Punkt, wo ich sagte, jetzt kann ich nicht mehr ruhig sitzen bleiben, jetzt muss ich irgendwas tun, und die Mahnwachen waren der perfekte Auslass. Die Mahnwachen gibt es nicht mehr oder weniger, zumindest in Österreich ist das alles tot, und Deutschland ist ja auch nicht mehr, stehen ja auch kaum mehr welche auf der Straße. Und irgendwie was tun. Ich möchte was tun. Ich möchte auch für die Menschen, Kriegsopfer, was tun. Aber was kann ich schon tun? Ich kann denen mal 500 € spenden, aber das ist nicht nachhaltig. Das ist irgendwie einmal 500 € und gut ist, das kann ich nicht jeden Monat machen. Ja, und da kam dann Anfang diesen Jahres die Idee, ich schreibe ein Buch. Ich schreibe ein Buch zum Thema, was alle suchen. Alle schreien nach Lösungen. Man hört ja immer wieder, gebt uns Lösungen. Ja, das Buch ist voller Lösungen. Ich schreibe ein Buch über Lösungen. Und der Ertrag geht zu 100% an einen gemeinnützigen Verein, der sich um die Menschen im Donbass kümmert. Der Ertrag geht zu 100% an die Friedensbrücke Kriegsopferhilfe e.V. Die habe ich mir deshalb ausgesucht als Verein, weil es ein gemeinnütziger Verein ist, die werden vom Finanzamt
Ist
geprüft.
glaubwürdig alles.
Die Menschen für sind, die kenne ich jetzt, die habe ich auch eine Weile natürlich beobachtet. Die Menschen sind für mich glaubwürdig, die da im Vorstand aktiv sind. Und sie werden halt vom Finanzamt geprüft. Also sie werden sehr genau beobachtet, weil der deutsche Staat findet das ja nicht so gut, dass man der Ukraine hilft. Und insofern werden sie sehr kritisch geprüft. Wenn da finanzielle Ungenauigkeiten sind, kriegen sie ein Problem mit ihrer Gemeinnützigkeit. Finde ich gut. Also ich finde es gut, dass das wirklich kontrolliert ist, dass da die Gelder nicht irgendwo in den Orkus verschwinden, sondern wirklich das Geld eins zu eins in den Donbass geht. Und das ist ja auch so das Schöne an dem Projekt, also Projektbuch. Für mich ist sowas ein Projekt. Ich habe die Idee gehabt, ich schreibe ein Buch. Dann habe ich ein paar Leute gefragt, lektoriert ihr für mich? Weil mein Verhältnis zur deutschen Rechtschreibung ist ohne Lektor eine Peinlichkeit. Auch wenn ich gerne schreibe, aber ohne Lektor darf ich keine Texte rausgeben. Alle haben gesagt, klar, machen wir. Und dann habe ich mal auf Facebook gepostet, suche Grafiker. Und nach 4 Tagen hat sich eine frühere Kundin von mir gemeldet und hat gesagt, ich könnte dir dabei helfen. Dann haben wir geredet und dann, dann hat sie die Grafik übernommen. Und dann habe ich jemanden aus meinem Umfeld gefragt, kann ich von dir Fotos haben? Dann hat er die Fotos rausgesucht, weil man nur Text ist ja ein bisschen fad. Dann habe ich einen Freund von mir gefragt, ob er Layout-Lektorat macht, weil die gelayoutete Fassung muss auch nochmal lektoriert werden. Da er selber als Grafiker arbeitet und als Lektor, war er natürlich der ideale Kandidat, weil ein Layout-Lektorat konnte er die Fehler gleich korrigieren.
Also das heißt, die Fotos, die jetzt hier am Ende der einzelnen Porträts sind, stehen jetzt nicht wirklich in Verbindung mit den.
Nein.
Das ist
Nein, die
einfach
sind
so.
wann irgend möglich passend gewählt, aber auch einfach, um es aufzulockern. Ich meine, das schwarze Schaf, das hat natürlich beim Einleiten vom das Foto, was beim Wir tun steht, das ist ja ein schwarzes Schaf in der Herde von lauter Weißen. Das hat schon was, das steht schon im inhaltlichen Zusammenhang mit dem Kapitel. Dann hat eine andere frühere Kundin von mir von dem Projekt gehört, hat gemeint, die hatten inzwischen eine Radiomoderatorenausbildung. Sie wird es für mich lesen. Und habe gesagt, ups, das finde ich aber nett.
Als Hörbuch gibt
Als
es das dann
Hörbuch.
auch.
Und die kam dann auf die Idee, einen Wiener Kollegen anzusprechen, der dann die männlichen Protagonisten liest. Also den habe ich nie kennengelernt, den kenne ich gar nicht. Der hat dann die männliche Stimme im Hörbuch gelesen.
Im Wiener Schmäh
Das
oder?
Ganze ist natürlich jetzt mit Österreich, also das Hörbuch ist mit österreichischem Akzent
Das ist
gelesen.
ja zuweilen auch
Es
ganz
ist,
romantisch
man muss, es
eigentlich,
ist
ja.
sympathisch. Dann hatte ich das Problem jetzt, was mache ich mit 64 Einzeldateien? Hilfe! Wie mache ich daraus jetzt ein Hörbuch? Facebook? Ich suche jemanden, der mir aus 64 Einzeldateien ein Hörbuch macht. 2 Tage, glaube ich, hat es gedauert. Da hatte ich ein Tonstudio in Frankfurt. Der hat gesagt, er will sich's mal anschauen. Und hat sich dann bereit erklärt, es zu tun. Also dieser Teil war so, pff, dann, und das weißt du ja selber, habe ich angefangen nach Vermarktungsmöglichkeiten. Da habe ich dich angehauen, dann habe ich den Michael Kubacki, City Werbung Brandenburg, angehauen und in Wien, beziehungsweise in Österreich, einen Versandshop für vegane Produkte gefragt, macht ihr mir den Versand bitte, ohne dass ihr daran Geld verdient? Der Ertrag geht zur Friedensbrücke. Und es haben eigentlich alle sofort Ja gesagt. Obwohl das Buch war noch nicht fertig. Alle haben schon mal Ja gesagt, ohne das Buch gesehen zu haben. Ja, und dann hatte ich so eine Idee, ich mache mal so eine Erstauflage. Rausgegeben ist das Ganze ja über Books on Demand. Und ich habe gesagt, naja, meine Erstauflage so mit 100 Büchern. Naja, was, oder 200 Bücher, da brauche ich 1000 Euro. Ich habe mal ein paar Leute angeschrieben und dann hat es irgendwie 24 Stunden hatte ich meine 1000 Euro beieinander. Und da habe ich gesagt, naja, das ist jetzt nicht wirklich ambitioniert gewesen. Was kosten denn 1000 Bücher? Und dann wusste ich, ich brauche 4000 Euro, also 3800 irgendwas gequetschte. Naja, und dann habe ich dann ein bisschen angefangen zu betteln und noch jemanden gefragt und hier jemanden gefragt. Da habe ich gesagt, okay, sieht schon ganz gut aus. Und den Rest könnte ich über Vorbestellungen machen. Da habe ich gesagt, 5 Bücher für Weihnachten jetzt bestellen, gleich zahlen, später geliefert bekommen. Weil mit 5 vorbestellten, vorbezahlten Büchern konnte ich wieder 13 in Summe produzieren. Und so hatte ich dann innerhalb von, keine Ahnung, einem Monat, 2 Monate fast 4000 Euro
Also
beieinander.
wie viele gibt es jetzt insgesamt Exemplare?
Tausende Exemplare wurden gedruckt. 100 sind bei euch, 100 sind in Niederösterreich, 100 sind bei Michael. 100 sind schon verkauft, so.
Und der Rest bei dir im
Na,
Keller,
nee, der
oder?
ist bei mir, der ist bei der Liane Killing von, also bei der Friedensbrücke, bei Mitgliedern von der Friedensbrücke ist ein großer Teil. Und der wird jetzt auch bei Pax Terra, werden wir natürlich verkaufen und Direktverkauf. Und man kann bei Books on Demand bestellen, man kann in jedem Buchladen bestellen. Das Ding hat eine ganz normale ISBN-Nummer.
Was kostet das Buch?
Das Buch kostet 10 Euro. Wer es bei euch kauft, dann kommen die 10 Euro 100% an die Friedensbrücke. Wer es im Buchhandel kauft, dann gibt es eben maximal 2 Euro irgendwas für die Friedensbrücke.
Hast du schon erste Rückmeldungen, wie so der Verkauf läuft?
Ich kümmere mich da im Moment jetzt nicht drum. Da, wo ich verkaufe, funktioniert es hervorragend. Also wir hatten von unserem Tauschkreis ein Sommerfest. Und obwohl wir da normalerweise nur in Zeit und nicht in Euro bezahlen, bekam ich die Ausnahmegenehmigung, dass ich damit gegen Euro verkaufen darf. Und verkauft habe ich, normalerweise haben sie mich gefragt, was kostet das Buch? Habe ich gesagt, 10 Euro plus. 10 kostet es und was du mehr geben willst, ist eine Spende für den Donbass. Und dann habe ich irgendwie aus 28 Büchern 420 Euro rausgeholt. Also,
Nicht schlecht.
ja. Und das Witzige ist wirklich, die Leute, die es lesen, haben alle ein gutes Gefühl dabei. Also es gibt Impulse. Ja.
Also so aus Medien-Marketing-technischer Sicht ist es ein sehr vielversprechendes Produkt, weil die Leute, die darin sind, also die Leute, die an die es sich richtet, finden sich selbst darin wieder. Also sowohl was ihre Einstellung betrifft, als auch unter Umständen persönlich, und es enthält eben auch sehr viele Informationen, auch darüber eben, wie man sich noch einbringen kann, was man tun kann, aber eben auch über verschiedene Missstände. Ich habe die Erfahrung gemacht mit meinem Rammstein-Film zum Beispiel, fällt mir gerade ein, jeder Zweite, der den im Kino gesehen hat, ist hinterher noch gekommen und wollte dann noch für 20 Euro die DVD kaufen. Ja. Und das ist ja, also ein bisschen, ich glaube, dass es ein Erfolg wird, das Buch.
Ein Punkt, den möchte ich auch noch betonen, weil ich ja den fast vergessen, den Mensch, der den Cover gemacht hat. Das auch den habe ich einfach angerufen. Martin, machst du mir ein Cover? Und dann hat er mir den Cover geschickt, irgendwann später. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, Pink. Das ist überhaupt nicht meine Farbe, lila, also pink, lila, was auch immer. Aber das Ding fällt auf. Das ist ein Blickfang. Und mein erster professioneller Grafiker, der auch schon mehrfach Cover für Bücher gemacht hat, und das merkst du einfach. Das ist ein Hingucker. Und da hatte ich gerade eben vergessen, und das ist mir ein Anliegen, dass wirklich alle, die an dem Buch in irgendeiner Form mitgewirkt haben, auch erwähnt sind. Es gibt neben dem Buch im Print und dem Hörbuch gibt es noch ein E-Book. Das wird auf die normalen, kann man über die normalen E-Book-Kanäle bestellen. Und es gibt über die Webseite der Friedensbrücke eine barrierefreie PDF-Version, also für Leute, die blind sind. Die können sich für ihren Blindenreader, Brailleader, keine Ahnung, was das für ein Gerät genau ist,
Auch gegen Geld
ja auch
oder?
gegen Geld, aber eben gegen weniger Geld als E-Book und weniger Geld als Hörbuch. Ja, es gibt es gegen Geld. Ich würde es gerne verschenken, aber Ziel ist, möglichst viel Geld für den Donbass und für die Menschen, die dort leben, zu generieren. Und das hat das primäre Ziel. Das ist das primäre Ziel. Ich meine, seit Mitte Mai wurden durch die Friedensbrücke, glaube ich, 600 oder 700 Kinder evakuiert. Ich meine, das wissen die wenigsten. Seit 16. Mai wird im Donbass wieder massiver geschossen. Da muss irgendeine Offensive zugange sein. Seitdem geht es da ziemlich hoch her. Im Mainstream-Medien hörst du gar nichts davon und auch in den Alternativen und Social Media geht es mehr um irgendwelche Fußballer als darum, dass irgendwo Kriege geführt werden. Aber im Donbass wird tagtäglich geschossen und gelitten. Jedem natürlich auch. Ich möchte die ganzen anderen Länder jetzt nicht unerwähnt
Das ist
lassen, aber
klar.
man kann sich nicht mit jedem Thema beschäftigen. Und da sind 700 Kinder evakuiert worden, die jetzt in Pioniercamps
In
in
Russland.
Russland sind. Und das kostet Geld. Wenn ich mich richtig erinnere, aber jetzt kann ich auch lügen, sind das irgendwas so 8 Euro am Tag pro Kind. Ist jetzt nicht die Masse an Geld, aber das muss bezahlt werden.
So vergeben manche Leute für einen Kaffee to go aus.
Ja,
Oder,
genau das. Nur, und darum möchte ich die Sachen nicht verschenken. Aber ein Hörbuch kostet natürlich nichts, kann ich verschenken, aber.
Was ja, können wir in Zukunft von dir erwarten? Wird es weitere Projekte dieser Art geben?
Ich habe ja die eine Kritik geerntet, dass in dem Buch die ostdeutschen Friedensaktivisten etwas unterrepräsentiert sind. Fakt ist, durch meinen Standort Österreich sind die österreichischen etwas überrepräsentiert. Also fast ein Viertel sind Österreicher, was nicht so ganz dem Bevölkerungsverhältnis Deutschland-Österreich entspricht, aber es sind eben
Aber
meine
es ist
Persönlichkeit.
vielleicht ganz vernünftig, weil in Österreich ist ja die Friedensbewegung jetzt nicht wirklich allzu groß.
Es sind einfach meine persönlichen Kontakte gewesen. Aber das war eine Kritik und die muss ich einfach akzeptieren. Und ich habe gesagt, ich mache ein zweites Buch, wenn 2000 Bücher verkauft sind. Das ist die Challenge, also die...
Und dann speziell mit Ostdeutschen?
Nö,
oder wie?
Dann achte ich darauf beim nächsten Mal, dass die Quote stimmt. Also dann werde ich den Fokus natürlich ein bisschen mehr Richtung Ostdeutschland legen. Dann mache ich ein zweites Buch. Das ist so die Idee. Und ja, ich versuche, was kann ich... Ich mache einfach das weiter, was ich kann. Ich versuche, Menschen im Bereich Selbstversorgung ein bisschen mehr nahe zu bringen, was man so tun kann. Da mache ich bei uns in der Umgebung, also von mir in der Umgebung, biete ich Workshops an, um Leute zu motivieren, zu ermutigen, dass man mit Selbstversorgung auch so klein anfangen kann. Man braucht nicht 17 Hochbeete. Ich sage immer, Selbstversorgung beginnt damit, dass ich mein eigenes Shampoo produziere. Und ich benutze jetzt im Moment ist es extrem, aber seit über 2,5 Jahren nur noch das hier und fließendes Wasser, um meine Haare zu waschen. Ich brauche keinerlei Shampoo mehr. Damit bin ich unabhängig von den Shampoo-Herstellern. Und wer jetzt sagt, die hat so kurze Haare, gelernt habe ich das von einer Frau, die so lange Haare hatte. Abgekupfert habe ich das von der.
Hat auch funktioniert, ja.
Und bei der hat es funktioniert und dann habe ich gesagt, damals hatte ich irgendwie so normal kurze Haare, nicht so extrem wie jetzt, weil wir fahren jetzt zu Pax Terra. Da habe ich es mir richtig kurz scheren lassen. Da macht es keine Arbeit. Da habe ich gesagt, wenn die das kann ich das allemal. Und damit bin ich selbstversorgt, was Shampoo angeht. Und genauso wie man in der Friedensbewegung ganz klein anfangen kann und wenn man betet, wenn man sich in irgendwelche morphogenetischen Felder einschaltet, indem man sich eben meditiert für den Frieden oder wandert für den Frieden. Das ist ja auch ein Teil, den man tun kann, wenn man an diese esoterischen Zugang hat. Kann man mit der Selbstversorgung ganz klein anfangen. Und das ist das, was ich tue. Dabei verkaufe ich das Buch und mache Werbung für die Friedensbrücke. Und
bist nebenbei noch berufstätig.
Ja, aber nur noch in einer Art Teilzeit.
Ich würde gerne zum Schluss noch mal gerne deine fachliche Einschätzung hören über die große Politik. Donald Trump, Wladimir Putin. Wir haben jetzt die Situation, die haben sich jetzt gerade erst getroffen in Helsinki. Haben gut miteinander harmoniert. Trump hat dafür zu Hause auf den Deckel gekriegt, wollte dann den Putin einladen, hat dann wurde es bekannt, dann die zweite Einladung doch erstmal wieder zurückgezogen. Wie wird das weitergehen? Kann man denn davon ausgehen, dass der Trump irgendwie Frieden will? Ist das einer, der das macht, weil er Frieden mit Russland haben will? Oder ich weiß nicht, was du darüber denkst. Ist es notwendig, meine ich, dass wir, wenn wir diesen Präsidenten da haben, weiter in der Friedensbewegung sind?
Auf jeden Fall. Also, was ich seit einiger Zeit glaube zu beobachten, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, ist, dass es in den USA meines Erachtens nach mehr als einen tiefen Staat gibt. Dass sich da irgendwelche tiefe Staaten gegeneinander bekriegen. Mein Eindruck zu Trump ist, der ist sehr geschäftsmäßig orientiert und Frieden mit Russland bedeutet an einer Front Ruhe. Ich glaube nicht, dass er irgendwie ein guter Politiker ist, der dem Frieden am Herzen liegt. Aber der wirtschaftliche Erfolg ist, wenn da keine Unruheherde sind, sondern vernünftig miteinander umgeht, eher gewährleistet. Ich glaube, eine Friedensbewegung ist wichtig, dass wir etwas tun. Wir können nicht sagen, der Politiker wird es schon richten. Egal, wer jetzt gerade an der Macht ist, die tun das nicht für uns. Es ist nur ein anderer tiefer Staat, es sind nur andere Mächtige. Ich glaube auch nicht, auch wenn ich ein ja, wohl zu den Putin-Verstehern dieser Welt gehöre, halte ich Putin jetzt auch nicht für den lieben Menschen und den, der uns da Gott sei Dank gegeben wurde, um die Welt zu retten. Man macht keine KGB-Karriere, wenn man ein herzensgut, warmherziger, gefühlsbetonter Mensch ist. Dann wird man nicht KGB-Verantwortlicher in dieser Position. Aber ich bin froh, dass es ihn gibt, weil er macht vernünftige Politik und lässt sich nicht provozieren, um das gleich hinterwegzuschicken. So. Nur, ich möchte nicht die Verantwortung an irgendwelche Politiker abgeben. Und zu sagen, jetzt sind Trump und Putin reden miteinander, jetzt können wir uns in der Friedensbewegung zurücklegen, das ist für mich nicht. Ich denke, wir müssen weitestgehend Verantwortung für diese Welt als Einzelne mit übernehmen. Und egal, wer gerade politische was tut, wenn Trump morgen erschossen wird und dann? Dann hat man sich zurückgelehnt? Nee.
Sehr gutes Schlusswort. Ich würde diese Frage gerne als Schlusswort nehmen. Ja, Andrea Drescher, meine Damen und Herren, eine Frau, die die Lücke füllt zwischen dem einzelnen Aktivisten und der großen Politik, indem sie versucht, die Menschen, die dazwischen sind, zu erreichen mittels ihres Buches und anderen Aktivitäten. Ich wünsche mir oft, dass es noch mehr Menschen gibt wie dich, die einfach, ohne dass sie selbst vor der Kamera sein wollen oder ohne dass es um sie selbst geht, ja, um der Sache selbst willen irgendetwas tun. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist, gewesen bist. Und ja, natürlich würden wir uns auch freuen, wenn eben, liebe Zuschauer, von diesem tollen Buch Wir sind Frieden einige Exemplare im Nu Viso Shop verkauft werden würden. Vielen Dank, das war's. Bis zum nächsten Mal.
Danke von meiner Seite.